Ich bin Hans Maul von Summer and the Giantess und ich spiele Bass.
Moin, ich bin Sabi von Summer and the Giantess und ich bin Sängerin und Gitarristin.
Normalerweise ist Flo, der Drummer, auch dabei und wir reden heute über unser am 10.9. erschienenes Album Self-Titled Summer and the Giantess und werden hier ganz viel Spaß bei Krachwing haben.
Dann offiziell herzlich willkommen Sabi und Hans von der Band Summer and the Giantess. Ich hoffe, dass ich es überhaupt richtig ausgesprochen habe. Spricht man es so aus?
Ja, das war total gut.
Super. Als Special Guest haben wir heute noch mit dabei den Kater, den man vielleicht hier noch das ein oder andere Mal hören wird. Der Flo, der auch noch bei euch mit in der Band ist und dort Drums spielt, ist leider nicht mit dabei, aber ihr werdet ihn gut vertreten.
Auf jeden Fall.
Hoffen wir.
Ich habe jetzt noch gar nicht gesagt, wer was macht. Sabi, du singst und spielst Gitarre und du, Hans, spielst Bass.
Genau. Und manchmal, wenn ich richtig fit bin und gut geprobt habt, kann ich sogar Add-Vocals hinzufügen. Das kommt aber immer drauf an, wie viel Zeit man vor einem Auftritt hat.
Wir sind ja hier im Podcast und wir wollen eigentlich über euer erstes Album sprechen. Ein erstes Album, das sich für mich überhaupt nicht anhört wie ein erstes Album. Da hake ich nachher später auch nochmal nach, ob das wirklich eure erste musikalische Erfahrung und Aufnahme ist. Das klingt für mich nicht so. Aber lass mal ganz vorne anfangen. Woher kennt ihr euch denn und wie kam es dazu, dass ihr diese Band gegründet habt?
Ja, wir kennen uns, wir haben uns kennengelernt eines Nachts auf der Reeperbahn in so einem Laden, dessen Namen ich gerade nicht mal mehr weiß. Pukabar müsste das gewesen sein. Da haben Hans und ich uns kennengelernt. Genau, und dann haben wir irgendwann so festgestellt, dass wir beide Musik sehr mögen und Hans hatte zu dem Zeitpunkt eine Band mit Flo. Genau, und dann haben wir einfach irgendwann angefangen, zusammen Musik zu machen.
Und Sabi hatte auch ein Slipknot-T-Shirt an und das, ja, da musste ich sie ja mal drauf ansprechen. Ne?
Das war, ja. Weißt du noch, was du gesagt hast? Also, als du sie darauf angesprochen hast, auf das T-Shirt?
Was ich gesagt habe? Ja, Joey Jordison, wie sie ihn findet. Sie wusste gar nicht, wer es ist, aber...
Oh, ja. Unangenehm. So diese typische...
Richtiges Rumgemacker, Alter.
Aber wie war denn die Musik, die du mit Flo gemacht hast? War die ähnlich dem, was ihr jetzt zu dritt macht oder war das was komplett anderes?
Nee, das war dann auch schon so verzerrter Bass und Schlagzeug und brauchte aber irgendwie noch das gewisse Etwas, sag ich mal, am Gesang, was ja auch einfach das Wichtigste ist. Und Sabi entpuppte sich irgendwie relativ schnell als außergewöhnliche Sängerin, was jetzt auch nicht so oft ist, was man nicht so oft irgendwie ja in Hamburg einfach mal so findet, würde ich mal sagen.
Interessant.
Dankeschön.
Also ja, Dankeschön, genau. Erstmal würde ich dir da voll zustimmen, weil ich es wirklich auch außergewöhnlich finde, die Art, wie du singst und auch für die Art von Musik, die ihr macht, die ich eigentlich ein bisschen schwer zu beschreiben finde, aber ich glaube, dass man mit deiner Stimme noch ganz viele andere Sachen singen könnte. Jetzt haben wir ja schon geklärt, dass Hans und Flo eben, wie ich vermutet habe, schon Banderfahrung haben. Hast du denn auch schon Gesangserfahrung gehabt? Es klingt für mich nicht so, als ob du dich einfach mal probeweise hinters Mikro stellst.
Also tatsächlich war ich nicht vorher in irgendeiner Band oder in irgendeiner Form von wirklich ernsthaft Musik machen. Also ich hatte irgendwie mit 13 eine Akustikgitarre geschenkt bekommen und habe dann so für mich so gesungen und Gitarre gespielt, aber halt nie in so einem Bandprozess oder in so einem ernsthaften Prozess und auch nicht so, hier spiel mal was vor und sing mal was, auch sowas schon nicht. Also es war wirklich so eigentlich eine krasse Erfahrung, das erste Mal so auf die Art und Weise Musik zu machen und da an irgendwas dran zu bleiben und nicht irgendwie einen Song sich vorzunehmen und dann ein halbes Jahr wieder nichts zu machen.
Aber hast du Gesangsunterricht schon mal genommen?
Mm-mm.
Okay, interessant. Wie sieht's aus bei dir, Hans? Wie hast du das?
Gesangsunterricht auf jeden Fall nicht.
Für die Backing-Vocals reicht.
Da wüsste man gar nicht, wo man anfangen soll.
Aber hast du Unterricht genommen? Oder beziehungsweise, Sabi, du spielst ja auch Gitarre. Habt ihr denn eure Instrumente auch selbst gelernt? Oder wirklich jemand, der euch das Handwerk von Grund auf beigebracht hat?
Nee, es gab halt so eine AG bei uns in der Schule und irgendwie so Gitarre und das dann so ein halbes Jahr. Und ansonsten halt so YouTube-Tutorials und irgendwie Akkorde und UltimativeGuitar.com und ja, so. Und dann halt das Gitarren-Bootcamp irgendwann bei Hans.
Also bei mir ist es so, dass ich, glaube ich, mit 13 sollte ich mal aufgrund der schulischen Leistung und allem, das war irgendwie nicht so, Fußball durfte ich nicht mehr spielen, genau, weil zu oft Training und die Noten irgendwie Richtung 5 und so am Gymnasium. Und dann hieß es, ja, dann irgendwie doch mal ein bisschen musikalisch ist er ja von der Mutter und dann soll er mal Gitarre spielen. Und dann habe ich da Gitarre gespielt, aber ich hatte halt auch einen Kumpel. Und dann hat man diese Konkurrenz und dieses irgendwie, wir gehen da immer zusammen zum Unterricht und der andere ist besser und kann Metallica, Nothing Else Matters bis zum Ende spielen. Und ich habe immer gemerkt, ich habe gar keinen Bock, diesen Song. Also klar, die ersten paar Sekunden, aber dann hat irgendwie so diesen ganzen Song und dann, ey, das ging mir so auf die Nerven. Und dann habe ich gemerkt, dass ich halt so nachmachen, nachspielen, dass mir das nicht so Spaß macht. Auch dieser Druck, nächsten Dienstag, 14 Uhr, musst du wieder abliefern. Und ich glaube, ich habe dann diese klassische Gitarre relativ, ja, so nach anderthalb Jahren wieder aufgehört zu spielen bei dem Gitarrenlehrer. Und dann habe ich irgendwie E-Gitarre nochmal so ein paar Tonleitern gelernt. Und dann war mir das auch irgendwann zu doof, weil immer dieser Druck, nächsten Mittwoch musst du das können. Das gefiel mir nicht. Das heißt, dass ich schon so eine Grundausbildung habe, an der Gitarre so im Sinne von Tonleitern, Griffe. Ich kann aber keine Noten lesen und verwehre mich auch dagegen. Ich möchte niemals ich möchte gar nicht Noten lesen können, weil ich weiß, dass das sozusagen meinen Ansatz zerstören würde. Wenn ich verstehen würde, was ich eigentlich mache, würde ich mir zu viele Gedanken machen.
Beides, was ihr jetzt gesagt habt, ist interessant. Bei dir, Sabi, fand ich jetzt interessant, dass du gesagt hast, so nach dem Motto, der Unterricht hat auch was gebracht, weil ich fand Unterricht immer total abturnt, wenn dann wirklich so Marmorstein und Eisen bricht oder sowas gelehrt wurde. Da hatte ich gar keinen Bock
mehr. Das wussten wir auch. Das hatten wir auch im Musikunterricht.
Und dann aber auch wirklich so dilettantisch. Hoch, hoch, runter, hoch, hoch. Und ich dachte, hoch, hoch kommt eben bei Slipknot nicht vor. Also ich hatte nie ein Problem damit, Rhythmus zu erfassen. Mir musste nie jemand sagen, also du musst mir den Akkord zeigen, dann weiß ich genau, wie ich den anschlagen muss, damit das Lied rauskommt. So. Und dann hast du irgendwie gesagt, YouTube. Und da geht's mir nämlich so, dass ich dann immer total ungeduldig bin und mir denk, ja, jetzt erklär doch mal. Also das hat mir auch nichts geholfen. Und was jetzt bei dir, Hans, interessant fand, es klang ja so ein bisschen so, Fußball hat mir dir weggenommen als Bestrafung. Und dafür hat man gesagt, jetzt mach aber mal Musik. Das sollte ja eigentlich auch eine Bestrafung erstmal sein, oder?
Ja, aber meine Mutter singt sehr viel. Und da war irgendwie klar, dass musische Bildung irgendwie vielleicht noch mehr bringt dem Jungen, der eh so verkorkst ist, im Gegensatz zu Fußball. Weil das, also Fußballprofi wird man ja jetzt eher nicht. Und so ein bisschen Musik Bildung, so, die bringt einem ja auch im Leben später noch was. Ich glaube, das Kicken vielleicht ein bisschen weniger. So, das war, glaube ich, der Ansatz, was meine Eltern sich da gedacht haben, weiß ich auch nicht.
Ja, Fußballprofi wird man nicht, außer man ist Materia. Dann wird man Supermodel, Fußballprofi und großer bekannter Sänger. Das ist aber, glaube ich, eher die Ausnahme. Okay, dann hattet ihr euch also gefunden, ihr hattet alle so mehr oder weniger ein bisschen Ahnung, wie man Musik macht. Habt ihr dann einfach losgelegt oder hattet ihr schon eine Ahnung, das soll auf jeden Fall anders klingen als das, was die anderen machen? Oder wie seid ihr an diese Musik rangegangen?
Also man muss schon sagen, dass Flo und ich schon vorher, dann auch weit vorher, noch eine Band hatten bei 10 Jahre und mit der auch schon, weiß nicht, 100 Auftritte gespielt haben. Das heißt, das ist jetzt unser Debütalbum da, das ist jetzt nicht per Zufall entstanden oder so. Also ich, nachdem ich ja sozusagen dann 13 bin und im Bandkontext seitdem ich 18 bin. Bin jetzt schon ein bisschen älter, glaubt man vielleicht nicht, aber deswegen, das ist jetzt nicht sozusagen ein Debütalbum von Musikern, die sich gerade zufällig getroffen haben und dann irgendwie das erste Mal was ausprobieren.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also da so viel Sachverstand habe ich dann, dass mir klar war, nee, das haben die auf keinen Fall einfach nur mal so ein bisschen rumprobiert. Aber trotzdem, ihr habt euch getroffen und wusstet dann so ungefähr, was jetzt bei euch passen könnte. Also was ihr drei mit euch jetzt als einzelne Zutaten, was da rauskommen könnte, oder habt ihr einfach mal losgelegt?
Also es gab schon Songs, die dann aus dem vorherigen Projekt so ein bisschen standen, die Potenzial hatten. Aber dadurch, dass Nezavi ja auch irgendwie ganz speziell singt, hat sich das einfach fortentwickelt und irgendwann fing Nezavi ja auch noch an, irgendwie extrem gut Gitarre zu spielen. Und deswegen hat sich das, dann verändert sich halt alles. Also das war nicht so, wir spielen einfach mal los und gucken, sondern es gab schon Fragmente, Ideen. Auch Nezavi und ich hatten auch so Akustik-Songs schon geschrieben, bestimmt 8 oder 9. Mhm. Ich würde jetzt sagen, die waren so mittelprächtig, aber da hatte man dann immer schon, hey, wir haben noch diese 20 Sekunden, die waren noch ganz geil, lass uns die mal wirklich jetzt mal voll instrumentiert versuchen und nicht nur mit einer Akustikgitarre und zu Hause irgendwie so ganz heimlich so. Und dann hatten, also weiß nicht, bei uns dreien ist es so, dass alle drei extrem kreativ sind, sobald sie irgendwie Instrumente in die Hand kriegen. Und dann, dann werkeln wir halt rum, bis wir irgendwann fertigen Song haben.
Und dann hattet ihr ein paar mehr als einen fertigen Song, sondern so viele Songs, dass es für ein Album reicht und habt dann diesen Award gewonnen. Krach und Getöse heißt der 2019. Und dann kam es ja eigentlich erst zur Albumproduktion. Habt ihr euch da gezielt beworben mit dem Ziel, eben diese Produktion zu gewinnen oder Unterstützung zu gewinnen? Oder warum habt ihr euch da überhaupt angemeldet?
Also auf jeden Fall, um Unterstützung zu bekommen, weil es ist ja nie leicht als MusikerInnen, die jetzt nicht irgendwie schon vorher in irgendwelchen Supergroups waren. Aber das Album hatten wir davor schon 2-mal aufgenommen. Also wir hatten ja einhergehend mit dem Preis dann irgendwie die Ehre, mit Moses Schneider aufnehmen zu dürfen. Das war so noch on top, das war gar nicht Teil des Gewinns, sondern er hatte einfach Bock und wir natürlich auch. Aber das war dann so, dass wir zu Moses nach Berlin gefahren sind, in den Transporterraum. Und dann haben wir uns die Songs angehört und er war so, nee, das kann man irgendwie noch viel besser machen. Und dann haben wir halt einfach das ganze Album nochmal aufgenommen und zwar live. Und davor hatten wir auch das Sandwich-Verfahren oder wie auch immer man das nennt, auch angewandt irgendwie. Also, dass wir so einzeln aufgenommen haben. Und es war auch nie so, wie wir uns das irgendwie vorgestellt haben. Es hat dann irgendwie doch nicht das eingefangen. Und es hat mit Moses dann überraschend gut geklappt, weil es dann... Ja, also wie du ja auch selber geschrieben hast, dann nicht irgendwie, also schon echter für uns auch einfach angeführt hat, so mehr näher an dem, was es ist vielleicht, so, ja.
Sagst du jetzt auch einfach so, wer den Podcast schon mal gehört hat oder überhaupt irgendwie was von mir gelesen hat, wo Moses Schneider drin vorkommt, ich bin ein Riesenfan von ihm, ich würde so gerne mal zuschauen, wenn der irgendwie was produziert. Ich weiß noch, beim ersten Song, als ich den gehört habe auf eurem Album, dachte ich irgendwie so, das fühlt sich so ein bisschen an, als ob der Song so abhaut. Also als ob ihr euch so nicht so ganz genau auf Takt trefft, aber da war sofort irgendwas ganz Besonderes. Und dann dachte ich, wie bei Moses, wahrscheinlich Moses Schneider. Ich finde, man hört es total, dass er da irgendwie was rauskritzelt. Aber es war ja nicht nur Moses Schneider, Linda Gerdes habe ich mir noch notiert. Habt ihr mit der dann die erste oder zweite Version von dem Album aufgenommen oder haben die beiden co-produziert?
Die beiden haben co-produziert, mittlerweile Linda Dark. Linda ist verheiratet seit kurzem. Mhm. Genau, also das war dann auch unser erstes Treffen mit Linda im Clouds Hill dann, als wir dieses Album aufgenommen haben.
Für alle, die nicht wissen, was sie alles produziert hat, also so auch voll die Range, Slime at the Drive-In und was ich grandios finde, Henrik Freischlader. Und zwar ist Henrik Freischlader der letzte Tourende mit Helge Schneider Gitarrist, also auch ein grandioser Musiker, der sehr, sehr toll spielt. Da habt ihr wirklich Riesenglück gehabt, dass die so das Letzte noch rausholen konnten. Ihr kamt quasi mit diesem ziemlich starken Material und die haben das dann nochmal richtig gut optimiert.
Ja, ich glaube, die beiden haben auch zusammen Turbostart zusammen aufgenommen. Ich weiß jetzt aber nicht genau, welches Album das ist. Eins haben die auch im Clouds Hill aufgenommen und da haben halt Moses und Linda schon mal zusammengearbeitet.
Was war noch Teil dieses Awards, also quasi die Unterstützung im Sinne von Albumproduktion? Habt ihr sonst noch irgendwelche Hilfe bekommen?
Wir haben ein paar Festival-Slots bekommen, unter anderem auf dem Reeperbahn-Festival oder auf dem Woodsrock-Festival. Wir hatten ein paar Treffen mit Andrea Rothaug, die ja, glaube ich, Mitbegründerin von Rock City ist und ja, die uns auch ein bisschen erklärt hat, wie das so funktioniert in der MusikerInnen-Welt in Hamburg, Deutschland, wie auch immer. Mhm. Ja, das war auch eine riesige Anerkennung für uns oder eine riesige Freude für uns. Allein durch diese Geschichte mit Moses und dem Clouds Hill, weil Clouds Hill, eine Aufnahme im Clouds Hill war sozusagen auch Teil des Preises. Und dass Moses dann dabei war, war dann der Plus oder der Zusatz dann irgendwie.
Und da haben ja auch schon wahnsinnig spannende Bands aufgenommen. Kennt ihr Bosnian Rainbows?
Ja.
Oh, das finde ich ist so ein Hammeralbum. Wenn euch jemand fragt, was für eine Art von Musik ihr macht, haltet ihr es dann einfach und sagt Rock oder könntet ihr jetzt schon differenziert auffächern, was da alles drin steckt?
Also Rock klingt ganz schlimm, finde ich, weil das klingt so nach irgendwie AC/DC Coverband, deswegen dieser Begriff ist so abgenudelt, deswegen, also wenn man sagt, man macht Rock, also oft fragen ja auch Leute, die jetzt gar nichts damit zu tun haben, so hier, du machst Musik, heutzutage, das ist ja krass, so, echt mit Instrumenten und so, ja. Und dann sagt man, ja, was machst du denn? Und wenn man dann sagt, ich mach Rock, so, dann verstehen die, okay, der spielt ein Instrument oder sie, aber das irgendwie sagt das keinem mehr irgendwas, dieser Begriff, ne? Deswegen versuchen wir halt, klar ist das Rockmusik, aber bei uns ist eher, ich denke, da sind düstere Elemente, Darkwave, Wave-Sachen drin, da ist aber auch, weiß ich nicht, Indie auf jeden Fall viel mit drin, da ist auch Metal drin, deswegen, also Rock, klar ist es Rock, aber ich würde halt mit jemandem, der Ahnung von Musik hat, will ich jetzt nicht sagen, jo, genau, wir machen Rockmusik, dann muss man halt da schon irgendwie, um unserer Musik, glaube ich, näher zu kommen, so ein bisschen sagen, dass da irgendwas Düsteres mit drin ist, dass da viel Dynamik ist, laut, leise, ja, auf jeden Fall Indie, Schlagzeug auch viel mit drin, auch Stoner-Sachen, also ja, Rock wäre mir dann doch zu sehr AC/DC, glaube ich.
Aus Trotz manchmal Noise Punk.
Genau, und dann hast du auch noch gesagt, AC/DC Coverband. Noch schlimmer geht's ja eigentlich gar nicht.
Ja, ja, das ist so, das kennt man, wenn man auf so Stadtfesten war oder so.
Aber was ist jetzt mit Noise Punk? Noise Punk kommt auch nicht so gut an oder Noise Punk ist treffend?
Nee, Noise Punk, ich finde den Begriff Noise Punk eigentlich gar nicht treffend. Vielleicht irgendwie schon, aber das war mal irgendwie, hat eine Band aus dem benachbarten Proberaum. Irgendwie gab es so einen Moment, dass wir uns treffen mussten, weil die Technik irgendwie ausgefallen ist im Proberaumkomplex. Und dann haben die irgendwie über diese Noise-Punk-Band gesprochen, die immer so laut ist, ob die denn bei uns im Proberaum wären. Und ich glaube, die haben uns damit gemeint. Und genau.
Unerträgliche Musik, meinten wir. Diese unerträgliche Noise-Punk-Musik.
Ja, dieses unerträgliche Laute. Und deswegen aus Trotz manchmal auch einfach Noise-Punk. Oder einfach, weil es auch lustig ist. I don't know.
Also ihr habt mir wirklich schlaflose Nächte bereitet. Also, ihr habt vorhin Slipknot genannt. Was man total hört, da bin ich mir 1000%ig sicher, ist, dass ihr so richtig alle diese klassischen Sachen auch hört. Also, ich glaube, ihr hängt schon auch im Underground rum und so. Aber ich würde euch jetzt mal unterstellen, dass ihr alles, was man irgendwie, was so große Namen hat, ich einfach mal Marilyn Manson, Danko Jones, alles, was so irgendwie, wo man sagt, ja, sind groß und sind gut, hört man. Und ihr habt eine Stelle in dem Song Goliath, da habt ihr mich wahnsinnig gemacht, weil ich wusste, ich kenne die irgendwoher. Ist die bewusst zitiert oder soll ich es jetzt aufdecken?
Bitte aufdecken, weil das stimmt auf jeden Fall.
Stimmt auf jeden Fall. Wer von euch ist denn Foo Fighters Fan?
Oh, nee. Also wir hören die. Jeder mag sie, vielleicht unbewusst, aber nicht direkt. Aber welche Stelle
denn? Keine Fans.
Ich werde jetzt wahrscheinlich total grauenhaft vorsingen, aber ihr habt mich wahnsinnig gemacht. Ich habe diese Stelle 500 Mal wiederholt und dachte, ich kenne die. Und zwar geht es da. Sagt euch was?
Ja, das ist so ein Bass-Solo so ein bisschen.
Genau. Und das ist 1:1 von dem Song Bridge Burn von der Foo Fighters CD Wasted Light. Und ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig. Ich kam einfach nicht drauf. Aber was ganz lustig war, also ist aus meiner Sicht übrigens die beste Platte überhaupt von die Foo Fighters jemals gemacht haben. Alles andere finde ich, ja, alles was danach kam, fand ich auch noch so okay. Aber ich fand sogar die Sachen, die davor waren, gar nicht mal so gut. Aber worauf ich dann gekommen bin, ist jetzt ein bisschen peinlich für mich, nicht für euch. Aber ich habe mal eine Rezension auf bei einem großen Versandhandel, der mit A anfängt, geschrieben. Über dieses Album. Und das habe ich dann wieder gesucht. Und dann habe ich gesehen, es gab mal eine Zeit, wo ich ziemlich viele Rezensionen über diese Plattform getätigt habe. Und habe mich richtig dafür geschämt und habe wirklich stundenlang gebraucht, um die alle wieder wegzulöschen, was mir so peinlich war. Habt ihr auch schon mal irgendwo eine Rezension hinterlassen? So, scheiß Album, kacke produziert oder so?
Ja, also Alben, ich schreibe, glaube ich, selten noch irgendwo hin, dass ich, wie ich ein Album finde oder so. Also ich rezensiere, glaube ich, ganz selten oder schreib irgendwas noch hin, weil ich dann denke, ja, okay, dann kommt auch höchstwahrscheinlich noch so ein Shitstorm vom Revolverheld-Fan, so lieber nicht schreiben. Deswegen passiert mir nicht so oft.
Auch nicht unter Videos, dass du schreibst, auch im Positiven vielleicht, super Video. Ja,
ich weiß nur, dass bei mir persönlich, bei Facebook oder so, da gibt's ganz viele Sachen, die ich, aber es sind eher so politische Sachen, wo ich mir denke, so, Alter, und dann hau ich da einen raus, aber bei Musik habe ich mir vorgenommen, gar nichts mehr zu schreiben.
Ja.
Ja, dann ist halt der Arbeitskollege oder der beste Kumpel ist jetzt gerade Fan von Helene Fischer und ich habe dann jetzt geschrieben, das ist nicht so gut. Deswegen, ja, ich schreibe zu Musik gar nichts mehr. Ich bin da die Schweiz mittlerweile.
Wie sieht's bei dir aus, Sabi?
Ich schreibe zu Musik auch nichts. Also es gibt irgendwie gar keinen Kontext, in dem das passiert. Es wird halt viel über Musik gesprochen dann mit FreundInnen und irgendwie Bekannten und Leuten, die sich für Musik interessieren und auch manchmal gehatet, aber ist ja auch nicht so der coolste Trait. Also ich meine, man macht sich ja auch immer verletzlich damit. Gut, bei Leuten wie Johannes Oerding oder so kann man darüber diskutieren, wie verletzlich sich da eine Person macht, wie ernst das gemeint ist, wie echt das ist. Oder halt auch relativ klar sagen, dass man das nicht authentisch findet. Aber ansonsten, nö. Also auch eher im politischen Bereich dann, wenn dann irgendwelche Rezensionen oder irgendwelche Kommentare, aber nicht in der Musik.
Könnt ihr da wirklich, also jetzt mal abgesehen von euch selbst, die in der Band sind, könnt ihr da wirklich auf so einen guten Freundeskreis zurückgreifen, die auch so musikalisch da wirklich was fühlen? Ich finde es immer ganz schlimm, wenn man sich mit jemand über Musik unterhalten möchte und man merkt dann, die Person ist da so ganz stumpf unterwegs und sagt, ja, höre ich beim Bügeln, finde ich eigentlich ganz gut. Da stürzen für mich Welten zusammen, wenn ich so Antworten kriege.
Geteilt bei mir auf jeden Fall. Es gibt Freunde, Freundinnen, wo ich mich total gut über Musik unterhalten kann, auch auf so eine sehr besondere Art und Weise. Und dann merkt man, dass man so wirklich irgendwas miteinander teilt, auch wenn es dann um Sachen geht, die man sich gegenseitig schickt, ne, oder so. Aber es gibt auch Leute, mit denen ich befreundet bin, wo ich es aushalten kann, dass da jetzt nicht so eine Affinität zur Musik ist oder zu der Musik, die ich auch gut finde oder wo ich was fühle.
Ich glaube, meine Kumpels bei mir persönlich, die meisten hören schon irgendwie vernünftige Musik, würde ich so im weitesten Sinne, also da ist jetzt niemand irgendwie Oerding-Fan oder so,
der oder Max
Förster oder so. So schlimm ist es nicht, aber trotzdem, also ich habe auch Kumpels, die super gute Musikgeschmack haben, würde ich sagen. Trotzdem kloppen wir uns, wenn wir dann ein bisschen was getrunken haben und irgendwie an einem Samstag vor Corona natürlich irgendwie da mal gesessen haben und dann will, nee, Sabi wird wissen, wen ich meine, so, dann will die Person die Playlist übernehmen, so, da raste ich dann auch aus, obwohl ich der Person unterstelle, dass sie auf jeden Fall, Gruß an Olli, gute Musik hört, aber auch da scheiden sich die Geister, also ich glaube, mittlerweile ist es auch schwierig, weil jeder hat ja, ne, so nach, wenn wir jetzt immer wieder auf dieselben Referenzen zurückkommen, nach dem Slipknot-Song kommt Britney Spears und dann kommt Beyoncé in der Playlist. Das heißt, also man kann sich ja gar nicht mehr irgendwo treffen, weil mittlerweile hat ja jeder seine eigene Playlist und alles, was davon abweicht, ist dann schon so eine Irritation. Ja, also eigentlich ist es, ich finde es ist auch eine gute Entwicklung, dass man, also es gibt ja keinen mehr, der sagt, ich höre nur Metal. So, selbst die Metaler hören sonst was. Ja, aber dass man so nicht auf einen Nenner kommt bei Musik, ist, glaube ich, auf jeden Fall mittlerweile, glaube ich, noch schwieriger geworden als früher.
Ja, aber du hast mich gerade auf eine schöne Idee gebracht, was mir vor kurzem aufgefallen ist, und zwar, dass The Prodigy nicht nur eine einzigartige Band waren, sondern dass mit The Prodigy auch wirklich eine der wenigen Bands jetzt ja nicht mehr existent ist, leider, die die Leute vereint hat, weil ich kann mich immer erinnern, egal auf welchem Festival es war, da spielten Slayer und danach The Prodigy und da ging wirklich alle steil. Ich finde, obwohl das eigentlich ja ganz eindeutig richtig Knaller, ja, Tanzmusik klingt jetzt so 80-jährige Oma-mäßig, aber halt Elektro war und mit Beats und Boom, konnte da irgendwie fast jeder was damit anfangen. In dem Moment waren dann auch Mettler begeistert. Und ich finde, es gibt wenige Bands, bei denen das so ist, dass man wirklich sagt, für den Moment können das alle genießen. Man muss das sicher nicht, Deichkind ist, glaube ich, auch so eine Band, muss das sicher nicht stundenlang reinziehen, aber dass man so sagt, für 2 Stunden können wir damit alle jetzt, gehen wir da alle damit klar, so.
Ja, da gibt's Bands, die so alles vereinen können. Das ist halt eine Riesengabe. Und zu Prodigy fällt mir halt auch noch ein, dass Flo, der Schlagzeuger, und ich waren beim Hurricane, weiß nicht, ich schieß mich tot, 2006 oder so. Und da war halt Prodigy und das war irgendwie tagsüber auf dieser blauen Stage und wir standen in der dritten, vierten, aber so zehnte Reihe und wir konnten uns unterhalten und wir waren sowas von enttäuscht. Weil, also wenn man Prodigy und man kann sich unterhalten, also man erwartet ja, dass sie extrem laut sind, wie Motorhead oder so. Und waren sie, die waren total leise und das war so, also das geht gar nicht. Ja, aber ich habe die wohl auch mal live gesehen. Also es ist auf jeden Fall schade, dass die nicht mehr gibt. Aber es gibt nicht mehr so viele Bands, glaube ich, die sowas können. Ja. Wo wirklich jeder sagt, ey, das geht ab, das ist geil, dazu möchte ich gern Party machen. Aber Deichkind ist natürlich eine so eine deutsche Band, die ja, irgendwie sowas Ähnliches auf jeden Fall in allen auslösen kann. Dass man gute Laune hat und ein bisschen Spaß haben will, so.
Aber dann fällt mir jetzt auch erstmal gar niemand mehr ein. Müsste ich jetzt wirklich überlegen, so. Also
Jan Delay vielleicht.
Ja, hey. In Hamburg vielleicht.
Auf der Reeperbahn könnte.
Da vielleicht. Ja,
Im Elbschlosskeller. Im Elbschlosskeller geht das.
Geile Mäule.
Im Elbschlosskeller. Aber nur morgens.
Da vereint er alle unter. Ja, ja.
Ja, aber zu Prodigy kann ich genau das Gegenteil berichten. Also jedes Mal, wenn ich Prodigy live gesehen habe, bestimmt 7 Mal oder so, dann dachte ich jedes Mal, mir kommen gleich die Augäpfel raus, weil der Bass so übertrieben war. Und da hatte ich es eher mal bei Deichkind. Das war, glaube ich, sogar bei Rock am Ring, dass ich wirklich mal von Deichkind so eine ganz lahme Performance gesehen habe und dachte, was ist denn jetzt los? Aber ja, fällt uns jetzt also niemand mehr ein. Okay, vielleicht... Wäre das ein Anspruch oder wäre das eigentlich für euch eher das Grauen, wenn man sagt, also Summer and the Giantess, super, da gehen alle steil.
Kommt drauf an, also was ist sozusagen gemeint, also so mit alle. Also ich finde nicht, dass unsere Musik jetzt elitär sein muss für irgendwelche Musiknerds, die sich super underground fühlen, super edgy oder sowas. Das muss irgendwie nicht sein und da ist ja auch in der Musik um wichtige Themen geht, um Themen, die uns einfach sehr wichtig sind und über Themen, über die wir auch gerne wollen, dass über diese Themen mehr gesprochen wird, fände ich es jetzt nicht schlimm, wenn irgendwie ein Taylor Swift-Fan oder so auf unserem Konzert ist. Und also genauso exklusiv muss es nicht sein. Aber ja, keine Ahnung, so Leute von der Pegida-Demo müssen dann irgendwie nicht dabei sein.
Ja, die müssen eigentlich, glaube ich, nirgendwo mit dabei sein.
Exakt.
Du hast jetzt aber gerade Stichwort gegeben, weil dann lass uns doch mal in die Songs einsteigen. Zum Beispiel der Song Goliath, für mich total schwierig auszusprechen. Goliath, also Goliath. Das war aber das erste Highlight, wo ich dachte, okay, alles klar, da ist jetzt was ganz Besonderes. Und zwar gibt's dann die Stelle mit diesem Bass, der sich dann so, also ihr fahrt den Song quasi so runter und dann schleicht sich der Bass so bedrohlich nochmal aus dem Off irgendwie an. Das war so ein richtig magischer Moment, hat mir ganz toll gefallen. Für was steht denn dieser Goliath? Steht er wirklich in seiner biblischen Bedeutung? Ist es der furchteinflößende Riese? Worum geht's denn in diesem Song?
Naja, der Goliath steht eigentlich für diese Kriegslust oder über dieses, für dieses Momentum in der Menschheit, das sich immer wiederholt, dieses Blutvergießen und dieses sich erheben über andere. Und an der Stelle, in der du selbst sagtest, wo sich der Bass nochmal annähert, taucht ja auch The Giantess als sozusagen Figur nochmal in dem Song auf und ist im Gespräch mit diesem Goliath, der sich wünscht, dass The Giantess diese Erde zerschlägt. Genau, also es geht eigentlich darum, dass sich die Geschichte immer wiederholt, dass irgendwie das auch Teil des Menschlichen ist oder irgendwie der menschlichen Abgründe, immer wieder Blut vergießen zu wollen.
Ja, dass man da wahrscheinlich irgendwie auch niemals rauskommt. Ist das, wer schreibt denn die Texte? Schreibt ihr die gemeinsam?
Wir schreiben die gemeinsam, ja.
Das heißt, ihr sitzt wirklich zusammen und überlegt euch, über welches Thema könnten wir schreiben und sucht dann die richtigen Worte oder wie genau kann man sich das vorstellen?
So ungefähr, also es gibt halt so, jeder Song wird erstmal instrumental bei uns geschrieben und dann hört man sich diesen Song an und fragt sich, was für Gefühle oder was für Gedanken dieser Song in einem auslöst. Und es gibt ja Songs, die ein bisschen, also Goliath ist ja ein Song, wo es um nichts so Konkretes geht wie in einem Song wie Woodburger, wo es halt so um, also der Name sagt es ja schon, irgendwie um rechte, populistische Leute geht irgendwie, ne? Und dann unterhält man sich darüber, was was für verschiedene Perspektiven man vielleicht auch auf ein Thema hat. So schreiben wir unsere Songs und versuchen da irgendwie einfach die richtigen Worte zu finden.
Interessant, das klingt jetzt auch nicht irgendwie anstrengend oder so. Das scheint euch leicht zu fallen, weil ich glaube, dass das nicht alle, oder dass man vielleicht eine gute Band sein kann und gut miteinander klarkommt, aber wenn es zu Texten kommt, da dann vielleicht jemand seine Sichtweise durchdrücken will oder vielleicht jemand überhaupt gar kein Gespür dafür hat, wie wird so ein Text aufgebaut. Ich dachte jetzt sogar eher, dass er es vielleicht andersrum schreibt, also dass quasi oder andersrum vorgeht, dass erst der Text gemacht wird und dann die Musik. Aber so finde ich es nochmal schöner.
Also ich glaube nicht, dass es bei uns jemanden gibt, der da entweder nicht mit umgehen kann oder sich da irgendwie durchdrücken muss. Also es ist halt sehr viel, es ist auch nicht irgendwie super leicht oder so, es ist halt auch super anstrengend, über Themen zu diskutieren, über Themen zu sprechen erstmal, die ja auch nicht schön sind. Also es geht ja in unseren Songs nicht darum, wie toll dieses Festival ist oder wie schön der Sommer ist und dass wir jetzt alle glauben, dass nächstes Jahr irgendwie es keine rassistischen oder rechtsterroristischen Morde mehr geben wird, sondern das sind ja auch anstrengende Themen und uns ist da wichtig, einfach zu schauen, was wir über dieses Thema, also was jede Person von uns hinzufügen kann und was die Person dazu denkt. Und dann schaut man phonetisch und schaut man textlich, was da einfach geht.
Da sind wir eigentlich schon ziemlich schnell beim Kern eurer Band, der jetzt über den Bandnamen und über das Artwork und auch, wenn man jetzt nur die Musik hört und vielleicht sich nicht mit den Texten auseinandersetzt, weil man vielleicht auch einfach kein Englisch kann oder warum auch immer, dann fällt es gar nicht so auf, dass ihr eigentlich, ich würde sagen, auf jeden Fall eine politische Band seid. Wenn man auf eure Website schaut, dann habt ihr da einen Punkt, da steht Debate, darunter ist ein Würfel, der dreht sich und der zeigt quasi prägnante Szenen, naja, Highlights kann man jetzt vielleicht nicht sagen, aber Highlights von Nazis, Kemmerich und Höcke beim Handschlag, soweit ich mich erinnere, bei dieser Präsidentenwahl. Die Wahlergebnisse mit hohen Balken und natürlich ist Hans-Georg Maaßen da auch nicht weit. Also vielleicht könnt ihr dazu mal was sagen. Seht ihr euch selbst als politische Band? War das einer der Ansprüche, als ihr die Band gegründet habt, dass ihr eben gesagt habt, wir wollen nicht drüber singen, dass das Festival so toll ist und das Bier kalt?
Also ich glaube, das hat sich mehr entwickelt. Also ganz am Anfang, wo wir erstmal uns musikalisch finden mussten, war das noch nicht so klar. Ich hatte aber auch damals die Zeit noch nicht so bedrohlich wahrgenommen, wie es jetzt mittlerweile ist in Deutschland. Bei mir natürlich mit offensichtlichem Migrationshintergrund. So, da habe ich natürlich andere Antennen und die haben sich, da hat sich das, sage ich mal, das Thema mehr und mehr manifestiert in meiner täglichen Wahrnehmung, so ob ich denn hier Bock habe, noch weiter zu leben oder ob ich das so hinnehmen kann, wie es hier ist. Und deswegen wurde das natürlich bei mir persönlich immer stärker, folglich auch in der Musik und bei Nisabi ist das genauso. Und Flo als Bio-Deutscher ist da aber genauso unterwegs und hat das genauso wahrgenommen und dann war das irgendwie klar, dass wenn man so eine Musik macht, die tendenziell schon nicht irgendwie so klingt, als ob man sagt, ja, hey, geiles Festival, das wird der Sommer unseres Lebens, sondern die Musik klingt ja schon so, wie wir uns halt teilweise auch fühlen. Ne? Das ist ja irgendwie ein Ausdruck von der Gefühlslage. Dann ist ja klar, dass man die Sachen, die einen bedrücken, oder ja, die einen bedrücken, ganz klar, dass man die textlich aufnimmt, weil dann schreibt sich ein Text halt auch innerhalb von 15 Minuten eventuell.
Das, was du ja auch sagst, so, dass sich das entwickelt hat, dass das klarer wurde, dass wir es auch wirklich so wahrgenommen haben, heißt ja nicht, dass wir es nicht die ganze Zeit, also, dass es nicht die ganze Zeit schon da war, irgendwie, so bestimmte Fragezeichen oder bestimmte Umstände in unserem Leben. Ne? Also, dass man das formulieren kann und dass man das so präzise aussprechen kann und immer mehr hat auch viel dann mit Politisierung zu tun oder mit sich darüber bewusst werden und so weiter. Aber das heißt ja nicht, dass unsere Leben nicht davor schon politisiert wurden oder dass unsere Leben nicht sowieso jeden Tag politisch sind. Also weiß ich nicht. Ich glaube, alles ist ja politisch so, ne? Also selbst wenn man sagt, ich mache jetzt hier Festivalmusik, dann ist es ja nichts anderes als zu sagen, also ist jetzt vielleicht eine krasse Aussage, aber dann ist doch irgendwie so eine, weiß ich nicht, also so ein Gefühl von, ja, ich bin einverstanden damit, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Ich bin einverstanden, dass das und das passiert, dass Menschengruppen diskriminiert werden, dass Menschen um ihr Leben fürchten. Also irgendwie ist das so, das Politische in allem ist und dass es so schwierig ist zu sagen, also klar ist unsere Musik ganz klar und ganz eindeutig politisch, aber was ist nicht politisch irgendwie?
Ja, also mir fällt da noch ein, das ist wie beim Fußball oder so. Klar, da gibt's dann den Ansatz, das hat hier nichts zu suchen, so, das ist Sport. Aber genau dieses sich nicht positionieren in so einer Weltlage, die wir haben oder so, ist ja gerade dann doch ein Statement, wenn man sagt, ey, das, ich will mich damit nicht befassen. Und so ist es letztlich bei Musik dann halt auch, ne? Also, wenn ich mich jetzt da hinsetzen würde und sag, so, der Sommer meines Lebens, das ist mein Thema, obwohl die Hütte brennt, dann ist das einfach ein klares Statement auch zu sagen, hey, mich interessiert das nicht. Also ich persönlich kann es mir halt nicht erlauben zu sagen, mich interessiert das nicht und Nisabi auch nicht. So, aber man könnte ja sagen, ja, ey, das hat mit Musik nichts zu tun, so, Musik sollte nicht politisch sein und so. Aber das ist, weiß nicht, also das Argument ist so schwach, deswegen, das, da braucht man nicht lange, glaube ich, diskutieren und dann wird man dahinter kommen, dass Musik eigentlich das Mittel ist, um genau solche Sachen zu benennen und auch anzugehen. Also das hat man ja in den, was ich, 68er-Bewegung und so weiter, das wurde ja alles von Musik getragen auch. Und ja, deswegen, Musik ist extrem powerful, was das angeht. Und das ist, also diese Verbindung, weil ich habe ja 10 Jahre vorher Musik gemacht, wo dann wirklich, ja, hier super Party waren, teilweise Texte natürlich auch, mir geht's schlecht, Freundin weg und so, das Standardthema. Aber solche Sachen gesungen und auch härtere Musik. Und ich bin sowas von befreit, seitdem ich weiß, ey, diese Musik, die ich jetzt mache, so, das, da geht's halt um das, was mich umtreibt, so, und das, wenn man dann mit der Musik eins wird, so, das ist einfach, besser geht's nicht. Klar, irgendwann wird man zu alt dafür, aber solange es geht, sollte man das dann auch beibehalten und machen. Ich glaube auch, wir werden jetzt nicht irgendwann sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie dieses politische Thema haben wir jetzt abgearbeitet, jetzt widmen wir uns neuen Themen, so, das wird nicht passieren.
Ja, das war mir voll wichtig, weil du so irgendwie meintest, dass sich das entwickelt hat, als ob das jetzt irgendwie so ein Thema wäre oder so. Also ich glaube, wenn man sich einmal da irgendwie darüber bewusst wird, dass man sich halt nicht irgendwie nicht positionieren kann und nicht, dass man Teil ist von Strukturen irgendwie, das ist ja auch nichts, was dann irgendwann nach einem Jahr einen nicht mehr interessiert, weil man ja dann einfach weiß, okay, wir sind Teil davon und das prägt uns und das prägt unsere Gesellschaft, in der wir leben und wir können uns dem nicht entziehen.
Also 2 Sachen würde ich jetzt gerne dazu sagen. Zum einen, ich finde dieser Spruch, alles ist politisch, oder dieser Spruch klingt ein bisschen abwertend, aber diese Aussage, alles ist politisch, finde ich, hat noch nie so sehr zugetroffen wie jetzt aktuell, weil politisch bedeutet ja nicht nur auf die Politik bezogen, sondern da geht es ja einfach auch darum, klug und strategisch irgendwie zu handeln. Und ich finde, dass man jetzt natürlich total gerade merkt, dass die Entscheidung von Einzelnen noch mehr Auswirkungen auf alle anderen hat. Also noch mehr als im Moment kann man es eigentlich nicht sehen. Worüber ich jetzt ein bisschen gestolpert bin, Hans, du hast jetzt quasi gesagt, irgendwann ist man zu alt dafür. Was meinst du, zu alt für was? Zu alt, um politisch zu sein oder zu alt, um Musik zu machen, die politisch ist?
Ja, ich glaube, so mit dieser Inbrunst, auch mit dieser gewissen nötigen Angepisstheit, all das, wenn man irgendwann 4 Kinder hat oder so und in einem Haus wohnt irgendwo außerhalb von Hamburg oder sonst wo, dann ist man halt nicht mehr so wütend oder so. Ne? Das ist ja letztlich der Lauf von jeder Punkband oder sonst was, dass irgendwann ja die Punker dann mit dem Rolls-Royce vorgefahren kommen oder sonst was. Also irgendwann läuft die Zeit natürlich ab, dass man extrem wütende Musik macht, weil...
Aber das heißt, politisch bedeutet für dich wütend?
Derzeit definitiv, ja.
Ja, ich überlege jetzt gerade, ob es eigentlich auch politische Musik gibt, die eben nicht wütend ist, aber...
Vielleicht Konstantin Wecker oder so.
Ja, vielleicht.
Der sagt auch richtige Sachen, aber ich glaube nicht, dass der so richtig wütend ist, weil er halt auch schon ein bisschen älter ist, aber ja.
Ich glaube, es gibt im Neo-Soul total viel politische Musik, die sich, die jetzt sich nicht in Wut äußert, sondern irgendwie auch empowernd sein kann oder sehr seicht sein kann oder so. Also ich glaube nicht, dass politische Musik immer irgendwie Punkrock sein muss oder so. Ich glaube, das...
Nee, das auf keinen Fall. Also bei uns so ist nicht. Ja, Dead Sea zum Beispiel ist ja ein politischer Song. Wird man so gar nicht auf den ersten Hinhör Impuls so merken, aber ist vom Text her politisch, aber der Song ist ja sehr seicht und sehr ruhig. Also deswegen, das haben wir ja auch gezeigt, dass das nicht unbedingt Hand in Hand gehen muss, aber bei mir persönlich ist so, wenn ich wütend bin, dann mache ich auch die Zerre an, so, ne?
Mir ging es jetzt, glaube ich, eher so um wirklich ums Alter, weil ich mein erster Gedanke war jetzt sofort, dann fehlt ja auch so ein wichtiger Aspekt, weil du hast ja gerade gesagt, Leute, die älter sind, sind da nicht so wütend, aber die können ja dann auch wieder eine andere Perspektive hinzufügen. Ich schaue jetzt hier gerade auf so eine Collage von Helge Schneider, der ist auch in der Regel nicht wütend, aber wenn der einfach sagt, so, keine Ahnung, der Mensch ist so dumm, der sägt sich den Ast ab, auf dem der sitzt, ne? Dann ist das, hat es auch so ein bisschen was Weißes und trägt ja dann auch was bei zur Debatte und ist auch politisch. Also ich glaube, das müssen wir, glaube ich, nochmal drüber nachdenken, ob man nicht eigentlich irgendwie das immer so machen sollte, nur ob sich dann der Ton einfach ändert, wenn du 4 Kinder hast und außerhalb von Hamburg wohnst.
Genau, das ist, glaube ich, zwangsläufig passiert das dann.
Und vor allem nicht jede Person zieht ja irgendwann mit 4 Kindern in die Schwäche von Hamburg. Genau. Also es gibt ja auch andere Lebensweisen, die nicht jetzt in dieses heteronormative Bild passen oder dementsprechend.
Richtig, und man kann ja auch als homosexuelle Person 4 Kinder haben und trotzdem in Außenbezirk von Hamburg ziehen. Also das
auf jeden Fall
geht natürlich auch. Ihr habt jetzt schon voll viele Songs so angerissen, für die ich mir alle was aufgeschrieben hatte. Lass mal weitermachen, aber mit The Peak, das ist quasi ein Song über misogynes Verhalten, also abwertendes sexistisches Verhalten. Und du, Sabi, stellst da drin die Frage, das fand ich interessant, vor allem jetzt, nachdem du mir erzählt hast, dass ihr die Texte zusammenschreibt, ob das Gegenüber weiß, wie es ist, sich als Frau zu fühlen. Mhm. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, ob die Intention für diesen Song von dir kam oder beziehungsweise wie ihr das denn geschrieben habt. Oder hat vielleicht auch einer von den beiden Männern gesagt, lass doch mal einen Song darüber schreiben.
Nee, also das ist tatsächlich ein Song, der so auf eigenen Erfahrungen basiert und den ich da schon mehr oder weniger selber getextet habe. Also es gibt jetzt kein stringentes, das ist unsere Struktur, so schreiben wir Songs, nur es ist bei vielen Songs so, dass wir da diskutieren. Und das ist halt ein Song, ja, wie gesagt, also was soll ich sagen, ich bin kein Mann in der Gesellschaft, in der wir leben und es ist halt so, ja, auch so voll die alltägliche Erzählung, weil neben wirklich sehr extrem gewaltvollen Erfahrungen, die man macht als Flinterperson, also Frau, Lesbe, Inter, nicht-binär, Trans-Person, also alle, die nicht Cis-Männer sind, also von Geburt aus Männer, die Erfahrungen, die wir machen, sind so täglich, also die ja auch irgendwie, was ziehe ich an, wenn ich rausgehe? Ziehe ich jetzt das an, worauf ich mega Bock habe, weil ich mich da drin voll toll fühle und mich nach mir fühle? Oder ziehe ich doch jetzt noch eine fette Oversize-Jacke drüber, weil ich einfach keinen Bock habe auf diese Blicke, auf Kommentare, auf irgendeinen Typen, der seine Beine spreizt mir gegenüber an der Bahn? Und eigentlich ist diese Frage, ja, also so eine rhetorische Frage, weil nein, natürlich wissen Männer in dieser Gesellschaft nicht, was es bedeutet, zum Beispiel eine Frau zu sein. Und ja, also ich bin wirklich sehr wütend deswegen, aber es ist halt auch so, ja, schon so eine abgestumpfte Wütendheit. Und das ist halt so ein Song, der sich dann mit diesem alltäglichen Sexismus oder Chauvinismus oder wie auch immer befasst.
Ich finde, das Krasse daran ist, dadurch, dass es so alltäglich ist, ist es selbst mir als Frau ganz lange überhaupt nicht aufgefallen. So, ich hätte niemals so explizit formuliert, diese Punkte sind für mich deshalb so, weil ich eine Frau bin. Man hat es einfach so gemacht. Und ich bin ehrlich gesagt sehr dankbar über diese Diskussion, die da jetzt in den letzten Jahren kommt, weil es mir selbst dann bewusst wurde. Weiß nicht, ging dir das auch so?
Auf jeden Fall. Also man fängt ja dann auch darüber nachzudenken, komisch, ich bin gerade im Club und hier stehen irgendwie 4 Frauen und auf der anderen Seite stehen irgendwie 6 Männer. Und immer wenn irgend so ein richtig breiter Typ auf die andere Seite des Dancefloors will, geht er halt an diesen Frauen vorbei, weil er halt, also so auch so unbewusst irgendwie, weil man halt keinen Bock hat auf Stress mit Typen und die Frauen machen dann irgendwie schon Platz. Und das sind so, ja, es ist so mit so viel Wut verbunden, auch wenn man auch da, das ist ja auch dann eine Politisierung oder so ein Verständnis dafür, ah, okay, wie wird mit mir umgegangen? Wie nehmen sich Frauen Raum ein? Wie nehmen sich Männer irgendwie Raum ein in Situationen? So, das ist schon krass und auch so mindblowing, wenn man das erste Mal so sich darüber Gedanken macht oder sich darüber auch klar macht oder sich so bewusst wird darüber.
Ich kann mich an wenige Songs erinnern, als ich jetzt Jugendliche war und die diese Themen behandelt haben. Und ich hoffe einfach nur, dass das den Generationen, die nach uns kommen, irgendwie was bringen, dass sie eben nicht so diesen krassen Aufwachmoment haben und vielleicht schon auf ein bisschen, ja, ein bisschen entspannter heranwachsen können mit weniger strengen Gender Rules, die wir einfach so hatten.
Toll, das hoffe ich auch und ich hoffe, dass die Jugend das weiterträgt, so wie wir das ja auch weitertragen und dass irgendwann wir alle in einer besseren Gesellschaft leben, in der es egal ist, ob man Frau, Mann, nicht binär, was auch immer ist.
Ja, definitiv. Trotzdem nochmal, Hans, der Song jetzt für dich, wie hast du dich versucht, in diesem Song einzubringen?
Ja, durch mein Instrument natürlich und ich erinnere mich dran, dass es irgendwie eine Diskussion gab auf dem Weg zum Proberaum, dass Nesavi meinte, dass sie da irgendwie unterwegs war, halt klamottentechnisch irgendwie vielleicht in Anführungszeichen aufreizender war oder so und irgendwas sie ihr missfallen hatte und sie war halt richtig geladen, so weil irgendwelche Männer ihr Blicke gegeben haben, die sie so nicht erfahren wollte. Ja, dann war das halt klar, dass dieser Song das beinhalten wird. Und ja, ich finde die Aussage und alles, jedes Mal, wenn ich das höre, ist das, also der Song ist, wir haben da kein Video zu, vielleicht wird auch kein Video zu gedreht, aber oftmals ist es der Song, den ich irgendwie am geilsten finde, wenn ich gerade mich nicht so gut fühle und ich bin keine Frau. Also ja, ich finde den einfach inhaltlich toll, weil auch die Worte ziemlich klar sind, aber halt auch was auslösen. Und ich glaube, es gab auch Diskussionen, ist es nicht zu direkt, ne? Do you even know what it feels like to be a girl or something like that? Das ist, ne, ist sehr plakativ im Sinne von, versteht jetzt jeder, was es ist? Und dann manchmal überlegt man ja in der Band dann, ist das nicht zu direkt? Wollen wir es nicht irgendwie, ne, von irgendwelchen irgendwie nebulöser halten und so weiter? Aber genau das ist dann geil so, dass man auch mal, dass man, ne, dass es vielleicht bei dir ja auch klar war, was Nesavi will und ich bin da extrem stolz auf sie, dass sie da so einen geilen Song geschrieben hat.
Ich finde auch, dass es ein Hammer-Song ist, ein Highlight der Platte und was mir besonders gut gefällt, ist, dass man eben diese Wut nicht so spürt, wie man sie jetzt bei God is Dead oder bei Wutbürger oder so spürt, sondern auf so eine ganz andere Art. Es ist so eine tiefer sitzende Wut, bei der man vielleicht nicht unbedingt schreit. Und ich finde es am Schluss ganz toll. Der Song scheint so irgendwie so vor einen zu rollen. Der rollt so ganz langsam aus. Der hat ein ungewöhnliches Ende. Und dann sagst du ja fucking bla bla piece of shit, weiß nicht mehr so ganz genau, was du sagst. Aber auf jeden Fall.
Sexist.
Genau, sexist piece of shit. Und dann liegt es einfach so vor dir und spätestens in dem Moment schnallst du ja dann, okay, darum ging's, also das ist eigentlich offensichtlich, aber selbst wenn du es jetzt nicht so super zuhörst, schnallst du dann, okay, darum ging's und es hat so ein offenes Ende. So, du sagst, du bist das und der Punkt ist aber nicht so, es ist einfach so, du bist das und so ist es. Also es ist nicht so, du bist das und wir können nochmal drüber reden, sondern die Fakten, die ich dir jetzt gerade in den letzten 2,5 Minuten oder 3 Minuten erzählt habe, lassen mich zu diesem Ende kommen. Und so ist es jetzt einfach. Und das gefällt mir gut. Gar nicht so dieses, ich bin wütend, ich schreie jetzt hier rum und ich könnte jetzt alles zusammenschlagen, sondern das sind die Fakten, das ist passiert und weißt du, was du bist? Das. Punkt. Und das ist irgendwie auf eine angenehme Art und Weise ernüchternd.
Es ist total abgefahren, wenn du so über die Musik redest, die wir geschrieben haben oder die ich da in dem Moment geschrieben habe. Es ist sehr schön, dass über die Review haben wir uns auch sehr gefreut und auch jetzt nochmal das so aus einem, ja, von einer anderen Person zu hören.
Von einem Musiker.
Nicht Teil der Band ist. Ja, voll schön.
Wir haben aber jetzt eben schon mal kurz angedeutet, es gibt auch wütende Songs. Also zum Beispiel God is Dead. Man neigt dazu, immer God is Dead zu verstehen, also quasi an Nietzsche zu denken, aber ihr sprecht ja quasi über die Göttin, die tot ist. Diese Gott-ist-tot-Theorie von Nietzsche, hat die irgendwas damit zu tun? Der ja quasi, ich glaube, da geht es darum, dass er sagt, dass Gott die Menschheit verlassen oder nie existiert hat. Also spielt dieses Thema Religion, Gott, Nietzsche, spielt es da irgendeine Rolle?
Es spielt eine Rolle. Also das Thema Religion spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber nicht nur. Also der Song ist ja auch Goddess-Dead, was ja der Hint darauf oder dazu ist, dass es ja auch irgendwie um einen feministischen Song sich auch handelt. Und eigentlich ist dieser Song auch, wie The Peak, ein Fuck you zum Patriarchat, zum Sexismus und vor allem auch so zum Slut-Shaming von Menschen, die so konservativ sind, misogyn sind, sich oder auch so fundamentalistisch sind und sich darauf berufen, dass die und die oder die und die Norm oder der und der Gott oder die und die Person irgendwie weiß, wie sich Personen zu verhalten haben, die nicht Männer sind, also auch Frauen. Und genau, es geht so Hand in Hand miteinander. Aber das war ein Song, den habe ich auch lustigerweise mit Flo zusammengeschrieben, auch nach so einer ähnlichen Situation wie For the Peak. Also genau, auch der Song basiert so ein bisschen auf Erfahrung, aber auch so auf diesem Gedanken von, wer ist überhaupt dieser Gott, der mir erzählen soll, wie ich mich zu kleiden habe, wie ich mich zu verhalten habe.
Mhm. Ja, und ich denke, Nietzsche ist halt immer, also bei mir auch immer so Go-To, wenn man irgendwie Schwierigkeiten hat, einen Text zu schreiben, ist gar nicht so, da braucht man eigentlich nur zwei Zeilen lesen von egal welchem Buch und dann hat man schon eine Idee, wo was man machen könnte. Und witzig ist, dass gerade jetzt in der katholischen, nee, in der evangelischen Kirche, glaube ich, so, oder auf jeden Fall in der christlichen Jugendbewegung so gerade diese Frage rumgeht, ob jetzt ob Gott männlich oder weiblich ist. Nee, so weit sind sie noch nicht. Männlich oder weiblich ist, und das ist ja gerade für die so eine ganz spannende Frage, weil jetzt die Feministinnen ja in der christlichen Community, die Jungen sagen so, hey, warum soll das denn Mann sein mit Bart? Und das ist völliger Blödsinn. Und ja, ist auch auf jeden Fall interessant. Und ich finde das Wortspiel einfach, finde ich seit Tag 1 gut. Meine Mutter findet es nicht gut übrigens, aber ist ja okay.
Die findet das Wortspiel nicht gut oder die findet es nicht gut, dass ihr
euch... Mal, alles, was Richtung Gotteslästerung geht, ist nicht so ihr Ding.
Okay, wobei mich das jetzt verwundert, dass diese christlichen Jugendgruppen sich da Gedanken drüber machen, weil als ich ganz klein war und in Berührung mit sowas gekommen bin, da hieß es immer, man darf sich Gott nicht vorstellen.
Genau, man darf sich kein Bildnis machen, aber wenn, dann schon männlich.
Okay, interessant.
Das ist, glaube ich, so die Herangehensweise der Männer, die das so bestimmen, was man sich da so vorstellen soll. Ja, also kein Bild machen, aber wenn, ist es ein Mann. Ist doch klar.
Also ich habe es zum ersten Mal bei Idols wahrgenommen, dass I talk to God in my dreams and she said und habe es... da fand ich es ziemlich gut und Trixie, ich weiß nicht, ob ihr die Band kennt, müsstet ihr eigentlich kennen.
Aus Hamburg, ja.
Genau, die haben es auch aufgenommen in einem Song. Das fand ich damals nicht so gut. Ich finde, das ist immer ganz schwierig, gerade diese beiden Themen, also Religion, Patriarchat oder Feminismus, das alles zu vermengen, das wird manchmal zu viel, finde ich. Ich finde, man muss immer so gucken, dass man es, wenn dann nur streift oder dass man sich auf eine Sache so ein bisschen konzentriert, weil sonst kriegt man die Komplexität, die es einfach jedes Thema für sich hat, nicht unter.
Voll, aber gleichzeitig sind diese Themen ja auch stark miteinander verbunden.
Genau, ja, eben, genau. Deswegen streifen muss man es wahrscheinlich eh, aber so im Detail, finde ich, ist es immer total schwierig, da so viel reinzupacken in einen Song. Wir haben jetzt auch schon öfter gesprochen über den Song Wutbürger. Da bin ich mir auch gar nicht so sicher, heißt der Wutbürger oder heißt der Wutbürger?
Je nachdem.
Wutbürger, aber ich eigentlich weiß jetzt Bürger, nicht, ne? Wie er auf Spotify heißt. Oder auf,
ich glaube, da gibt es kein Ü oder so. Ich weiß es nicht genau.
Bei dem Song ist total offensichtlich, worum es geht. Es geht um unser aller Nicht-Freunde, die QuerdenkerInnen, die Straßen verstopfen mit ihren seltsamen Verschwörungsmythen, die sie da rumballern. Das Tollste, was ich übrigens gehört habe, war, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die wollten irgendwie vom Brandenburger Tor als Finale für eine ihrer tollen Demonstrationen, in denen sie gegen die Wissenschaft gewettert haben, wollten sie Luftballons steigen lassen mit so tollen Messages dran, hier Love, Peace and Harmony. Da sie es aber mit Wissenschaft nicht so hatten, war ihnen nicht bewusst, dass sie die Luftballons vorher mit Helium füllen müssen. Das ist dann einfach so ein Haufen Luftballons auf dem Boden vor das Brandenburger Tor geklatscht haben und die Message dann nicht in den Himmel aufstieg. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt da eine Antwort drauf geben könnt, wie man so, ihr wohnt jetzt in der Großstadt in Hamburg und ich denke, da war es deutlich schlimmer als da, wo ich wohne, wie ihr diese Situation empfunden habt, als die Leute auf die Straßen gingen.
Gerade am Anfang war es total ich hatte total Angst oder ich hatte total Sorge, weil ich nicht wusste, wie viele Menschen irgendwie in diesem Land, in dem ich lebe, dann am Ende auf diesen Straßen sind und irgendwelche antisemitischen, ekelhaften Verschwörungstheorien raushauen und irgendwie Also auch so ein Moment, wo ich glaube, der Bundestag gestürmt wurde oder so, oder der Reichstags, oh Gott, der Reichstag, es war so, ja, ganz beängstigend. Und da kommen dann auch so Gedanken hoch, was bedeutet das denn, wenn das dann doch mehr sind, als jetzt nur die, die auf der Straße sind? Was heißt das für mich? Muss ich dann irgendwann dieses Land verlassen? Und wenn ja, wohin irgendwie? Also es war super beängstigend und jetzt ist ja klar, dass es dann doch nicht der Großteil der Gesellschaft ist, der da seine Parolen verbreitet. Und nichtsdestotrotz, ja, es ist beängstigend und bleibt beängstigend und macht wütend und traurig.
Ja, und für mich persönlich fällt mir halt ein, so der erste Berührungspunkt mit diesem Wutbürger oder so war halt, als das mit der Flüchtlingskrise 2015 oder so langsam losging und man merkte, dass in Dresden 20.000 Leute da nachts dann rummarschiert sind. Und da weiß ich noch, dass ich irgendwie bei Facebook unter Süddeutsche Artikel einfach nur geguckt habe und da hieß es, für Flüchtlinge werden Zelte, Oktoberfestzelte aufgebaut, dass die da irgendwie halt schlafen können. Dann dachte ich, okay, ey, da kann doch jetzt keiner irgendwie was gegen sagen, so, ne? Also ich habe Schlimmes schon gesehen, aber okay, also jetzt, da werden Oktoberfestzelte aufgebaut, also da wird jetzt, und ich sehe da nur wieder, also im schlimmsten Ton, also Menschen einfach entmenschlicht werden und man sagt, ja, die müssen weg und so. Und da habe ich halt gemerkt, also dass das für mich hier nicht mehr so das Deutschland ist, was ich vorher halt einfach, ne, was wir auch bei The Peak hatten, wo vielleicht auch, als Frau denkt man mittlerweile anders, lässt sich weniger gefallen und so und all diese Sachen, also ich dachte immer, das ist alles eigentlich ganz in Ordnung hier und da habe ich halt gemerkt, glaube 2015 halt so, das ist hier nicht mehr das, oder es war halt höchstwahrscheinlich auch nie das, was ich gedacht habe, aber jetzt weiß ich es auch und das ist natürlich dann auch für den Song, das war glaube ich auch ein Song, der relativ schnell geschrieben wurde, das war sogar Rekordzeit, weil da hat man so viel Futter gehabt, ne? Weil dann hatte ich ja auch, ich persönlich, ich habe gar nicht so viel mitgeschrieben, bisschen, ne? Aber so, ich hatte da auch schon 5 Jahre Frust drin und die anderen beiden auch. Das heißt, da merkt man dann, wenn ein Thema einem wirklich anpisst, so, dann schreibt man innerhalb von 15 Minuten einen Song. Also textlich gesehen, das ist dann überhaupt kein Ding und das war halt bei Wutbürger so. Könnte man jetzt sagen, ja, ist auch ein Scheiß-Song, so, der Text ist scheiße. Könnte man sagen, merkt man. Aber das war halt dann so ein Song, wo man es echt schnell
vorgebaut.
Ja. Ja, aber da ging es wirklich schnell, so. Und das ist halt ein sehr, Sabi meinte mal, populistischer Song, plakativer Song. Er soll halt letztlich sich, na, man soll sich ja meistens nicht auf das Niveau von diesen Leuten begeben, aber der Song begibt sich bewusst schon ein wenig auf das Niveau und kachelt halt auch mal zurück.
Naja, es ist ja auch so, letztendlich musst du so mit den Leuten sprechen, dass sie es verstehen und dementsprechend...
Ja, dann wäre aber, dann müsste es auf Deutsch sein.
Aber dieses populistische, diesen populistischen Unterton, den habe ich auch wahrgenommen und fand den jetzt auch nicht schlimm, aber wenn du jetzt sagst, in den letzten Jahren hat sich was verändert, ganz aktuell, vor ein paar Tagen kam ja, nee, gestern war es glaube ich, kam es erst, kam ja so grob raus, was die sogenannte Ampelkoalition sich jetzt denkt. Und mich würde einfach mal interessieren, ich glaube, dass man euch das jetzt auch fragen kann. Wir haben jetzt doch schon ein bisschen über Politik gesprochen und es ist ja auch, wie gesagt, ein wesentlicher Bestandteil eurer Musik. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Rassismusbeauftragten oder eine Rassismusbeauftragte, ich weiß nicht genau, wer es wird. Was denkt ihr denn, was so eine Person machen kann, machen wird? Wird die jetzt vielleicht mal sich überlegen, dass es eigentlich total dreist ist, dass Enisa Amani in den Knast muss, weil sie einen Nazi beleidigt hat und der gar keine Konsequenzen hat? Oder was macht so eine Person?
Ja, also ich würde anfangen, aber Sabi wird da bestimmt was zu sagen können. Also ich denke, dass so eine Person, die kann ganz viel reißen, aber die braucht natürlich eine Außenwirksamkeit. Das heißt, die muss in der Bundespressekonferenz sitzen, die muss auf solche Sachen aufmerksam machen, die muss dann sozusagen auch juristische Fehlurteile, genau sowas, eventuell ansprechen. Wenn das jetzt aber ein zahnloser Tiger ist sozusagen, einfach eine Person, die da sich freut, dass sie da irgendein Amt hat, ne, eine gute Salary und nichts macht, dann wird nichts angesprochen und dann passiert auch nichts. Also sowas steht und fällt natürlich mit den Personen, die da eingesetzt werden.
Und mit der politischen Macht, die auch mit so einem Amt einhergeht.
Ja.
Also, oder mit dem... mit den Handlungsfähigkeit, mit der Handlungsfähigkeit, die mit dem Amt auch einhergeht. Super wichtig, dass es dieses Amt jetzt gibt. Und auch mehrere Ämter auch zum Antiziganismus, soweit ja, ich weiß,
genau.
Und Antisemitismus auch mehr. Und Diskriminierungsbeauftragte und Demokratiebeauftragte und so weiter. Also die Ampelkoalition verspricht uns da sehr viel und ich hoffe natürlich, dass auch damit einhergehend mit solchen Ämtern sich auch diese Gesellschaft verändern kann, weil das kann nur über die institutionelle Ebene passieren, weil wie auch sonst, weil irgendwie gibt das ja auch vor, was, also wenn wir keinen, wenn wir eine Rassismusbeauftragte haben, ist ja klar, dass wir ein Rassismusproblem in Deutschland haben. Wenn wir Leute haben in der Politik, die sich mit rechts, die oder eine Ampelkoalition, die sagt, dass Rechtsextremismus das größte Problem von Deutschland ist, dann ist das auch klar. Wenn das keine Regierung, wenn das politisch auf der Ebene nicht angesprochen wird, wird das auch für einen Großteil der Gesellschaft dann egal sein, so. Und deswegen Hoffnung auf jeden Fall.
Ja, ohne da jetzt zu euphorisch sein zu wollen, aber eine gewisse Hoffnung gibt mir dieses Rahmenprogramm, das die jetzt da aufgestellt haben oder überhaupt mal diese Möglichkeiten, gibt mir schon ein bisschen Hoffnung. Aber wie du gesagt hast, Hans, das steht und fällt natürlich mit den Personen, die das ausfüllen. Aber ich denke, da wird man jetzt niemand hinsetzen, so Stichwort Drogenbeauftragte, der da jetzt irgendwie...
Brokkoli.
Ja, genau, ja. Der da jetzt irgendwie oder die da jetzt irgendwie... so die absolute Vollkatastrophe abliefert. Ich denke, das ist
also du meinst damit niemanden von der CSU, also Horst Seehofer soll es
ja,
nicht
das
werden.
Ja, sowieso nicht, nee. Horst Seehofer ist eher Keyboard-Beauftragter.
Im besten Fall ist es halt eine Person, die selber auch davon betroffen ist. Also weil es gibt ja auch Antisemitismus-Beauftragte bundesweit und dann sind das auch meistens Menschen, die selber irgendwie nicht jüdisch sind oder so. Und ganz oft hat man das ja auch in Talkshows, ich glaube zu Beginn irgendwie Juni 2020 war es noch so, oh ja, Maischberger, wir haben ja nur weiße Personen und wir wollen über antischwarzen Rassismus sprechen. Und ich finde das halt immer so schwierig. Also das Expertentum geht auch so ein bisschen dann einher mit den Erfahrungen und mit diesem Bewusstsein oder diesen Fühlern, die man dann auch hat als Person, die nicht weiß ist in einer biodeutschen, krass dominant weißen Gesellschaft. So, also das ist schon auch wichtig.
Die ganze Substanz würde ja sonst, also erstens mal die Glaubwürdigkeit würde darunter leiden und die ganze Substanz des Inhaltes kann nicht die gleiche sein, wie wenn es eine Person macht. Das wäre genauso, wie wenn ich jetzt Hans gefragt hätte über den Song The Peak und er hätte den jetzt geschrieben. Ja. Der könnte niemals die gleiche Qualität haben, weil er es einfach nicht wissen kann. Woher soll er es denn auch wissen? Und umgekehrt genauso, wenn du jetzt...
Danke nochmal dafür, weil es wäre ein bisschen unauthentisch gewesen, wenn ich jetzt die Line für Line das jetzt hätte
ja,
und wiedergeben müssen, was da in mir los ist. Also du hast ja gefragt, was das mit, na klar, ich habe natürlich ein Gefühl, wenn ich das höre, aber ich kann es natürlich nicht aus der Perspektive einer Frau empfinden, so, das geht ja nicht.
Genau, aber natürlich war für mich jetzt interessant zu wissen, wie kommt's bei dir an, als männliche Person, weil du sollst ja letztendlich irgendwie auch verarbeiten müssen.
Ich soll's auch checken.
Genau, ja. Und wenn du jetzt denken würdest, was labert sie, dann wäre es ja schlecht, ne? Also, oder ja. Nee, sehe ich komplett anders. Also kann ich jetzt gar nicht.
Ich glaube, dann können wir auch nicht in der Band zusammen sein.
Ja, genau,
dann
das wäre dann.
Das nicht aufgehen.
Das wäre dann ein bisschen doof. Aber weil du gerade auch noch gesagt hast, Bundespressekonferenz kann ich sehr empfehlen, wenn man mal keinen Bock mehr auf Politik hat und einfach nur mal lachen möchte über. Inkompetenz, da ist eigentlich ziemlich oft was dabei, wo ich mich dann immer sehr amüsieren kann. Besonders wenn Steffen Seibert Urlaub hat und diese kurzhaarige Tante, deren Name mir jetzt gerade nicht einfällt, deren einzige Aufgabe ist, was vorzulesen und deren größte Schwäche es aber ist, zu lesen, wenn die dann immer wieder irgendwas vorliest, dann sitze ich wirklich dafür und denk davor und denk, das kann nicht sein. Und wenn es bei.
Ja, ich habe ehrlich gesagt immer das Gefühl, dass ich der einzige Mensch in ganz Deutschland bin, der sich das anschaut.
Nee, wir zwei sind das.
Okay,
wir zwei
sind schwarz. Geil. Zwei Leute.
Ja, definitiv. Also ich schaue es wirklich regelmäßig.
Aber die bräuchten doch da echt mal irgendwie einen Computer oder so Digitalisierung oder dass man vielleicht auch mal die Sachen vielleicht mal per PowerPoint mal so visualisieren könnte oder so, ne? Aber das kommt alles.
Ach, ich dachte, du meinst jetzt einen Computer, so Stefan Raab-mäßig, so ein Nippelboard, wo sie dann immer sagen können, das
ja,
weiß ich
das
ja. Dazu habe ich jetzt keine weiteren Ausführungen. Ich habe den Ausführungen von Herrn Seibert nichts hinzuzufügen, sowas in der Art, dachte ich jetzt.
Ja, das wäre auch ein Fortschritt.
Genau, was mich jetzt aber noch interessiert, jetzt ist der Flo leider nicht mit dabei. Ich hatte nämlich noch Rubicon, den Song. Aber du hast vorhin den Song Dead Sea angesprochen. Du hast quasi gesagt, Hans, dass das ein Song ist, der eher ruhig ist, aber eigentlich trotzdem aus einem wütenden Gefühl rausgeschrieben. Mir fällt dieser Song besonders auf, weil das war einer der Momente, Sabi, wo ich dachte, oh, jetzt hebt sie aber gerade komplett ab. Klar, wenn ihr es live aufgenommen habt, aber das war so einer der Momente, da hatte ich das Gefühl, du trittst so aus dir raus. Das ist so schön, wie du in diesem Song singst. Das klingt wirklich so wie, keine Ahnung, ich will jetzt nicht zu pathetisch, wie irgendwie jemand, der ins Wasser reingleitet, natürlich mit diesem Dead Sea. Oh. Also total schön, wirklich. Richtig super schöner Moment. Aber jetzt sagt ihr, es geht um irgendwas mit Wut. Jetzt bin ich ein bisschen, jetzt müsst ihr mir sagen, worum geht's denn wirklich in dem Dead Sea?
Dead Sea ist ein Song, der auch eigentlich ist dieses Album auch so, alles gehört auch zusammen so ein bisschen, weil Dead Sea ist so ein Song, in dem es auch darum geht, was passiert gerade, was passiert in Deutschland. Wie kann es sein, dass eine Partei mit Rechtsextremisten, wo Leute aus der Partei wieder Konzentrationslager fordern und so weiter und sagen, dass der Holocaust irgendwie nur ein Vogelschiss in so und so vielen Jahren großartiger deutscher Geschichte ist. Also auch so ein bisschen von dieser Angst vor diesem Populismus und davor, dass sich diese Geschichte eventuell reimen könnte. Und aber auch gleichzeitig ein Aufruf dazu, nicht das hinzunehmen und auch nicht irgendwie das totzuschweigen, sondern auch genauso militant dagegen anzugehen. Eigentlich ist der Song dafür, dass er sehr ruhig ist, schon ein sehr, sehr militanter Song auch.
War der Song auch irgendwie so die Grundlage für das Artwork? Weil da zerfließt hier auch sowas so ein bisschen.
Ich glaube, das nicht explizit auf jeden Fall. Der Künstler, der Daniel Puigros, der das Artwork gemacht hat, hat sich alle Songs angehört und dann einfach sein Ding draus gemacht.
Der Song ist aber eigentlich, war der mal viel schnelliger und Upbeat und Indie-mäßiger konzipiert gewesen und Moses meinte dann so, hier, so funktioniert das nicht, lass das mal ganz anders machen. Und deswegen ist der halt auch einfach ganz anders als die anderen Songs. Höchstwahrscheinlich wäre Dead Sea in unserer Originalversion einer von mehreren Songs gewesen, der so ein bisschen untergegangen wäre. Und Moses hatte das höchstwahrscheinlich erkannt, also ist jetzt alles so ein bisschen hypothetisch, aber er hat halt, glaube ich, erkannt, dass dieser Song nicht so die Strahlkraft hat, wie, also, oder der würde einfach im ganzen Albumkontext untergehen und hat dann gesagt, wir machen das ganz anders. Und deswegen haben wir ihm auch zu verdanken, dass das so ein krasser Song geworden ist, weil, ja, er ist halt auch ein bisschen genial.
Siehste, deshalb liebe ich das, was Moses macht. Das wusste ich ja jetzt nicht, ne? Aber das ist wirklich, wie gesagt, so ein besonderer Moment und gerade weil es eben nicht so schnell ist, sondern hat sowas. Ja, märchenhaft ist schon fast irgendwie, da ist irgendwie, ist da was Besonderes in dem Song. Interessant, aber eine Frage habe ich voll vergessen zu stellen zu dem Song Wutbürger. Und zwar habt ihr da quasi so eine Person, ich weiß nicht so genau, ob die ein bisschen so das Arglose, diese Susie, ob die so ein bisschen dieses Arglose verkörpern soll. Und am Ende heißt es quasi, ja, Susies Schrei kommt ein bisschen zu spät. Was genau ist damit gemeint? Ist damit der Aufschrei gemeint, den diese Gruppe aus QuerdenkerInnen irgendwie produziert hat? Oder habt ihr so das Gefühl, es gibt so eine Grenze, da muss man sich gegen die gewehrt haben? Oder was genau ist dieser Schrei, um den es da geht?
Also, dass Susies Scream came a little too late. Also erstmal Susie ist so die das ist ja so die Person dann, die man anspricht und das soll eigentlich zeigen, dass es ja nicht irgendwie nur so ein wütender Mob sind, sondern dass da irgendwie so traurige, sich selbst hassende Menschen dahinter stehen, aber auch im Endeffekt Menschen. Und dieses Susie Scream came a little too late ist halt auch so ein Bezug darauf, nein, wir sind halt jetzt hier, wir Menschen mit Migrationshintergrund, wir muslimischen Menschen, wir jüdischen Menschen und so weiter, ihr kriegt uns hier nicht weg. So, und also es ist so, ja, wie soll ich sagen, also es ist halt, wir leben in einer multikulturellen Gesellschaft und wir werden uns nicht unterbuttern lassen von irgendwelchen fucking Hillbilly-Racists in Deutschland, nicht mehr.
Ja, und ich glaube auch der Ansatz bei uns ist immer natürlich, wir befassen uns mit Themen, die hart sind, die dunkel sind, die schwierig sind und trotzdem soll immer klar sein, am Ende wird das Gute obsiegen, so, weil sonst macht das ja auch keinen Sinn, sondern braucht man ja morgens auch nicht mehr aufstehen. Deswegen ist es wird halt kein Song, hoffentlich, vielleicht macht es auch mal Sinn, aber ich habe gerade so vor Augen, dass es nie einen Song geben wird, der dann sagt am Ende, ja, und das Dumme, das Schlechte, das Böse, sonst was, das wird obsiegen, so, das nicht halt, genauso wie bei The Peak am Ende wird gesagt, so ist es, Ja, das war die Bestandsaufnahme. Deine Art ist nicht gut und ja, ändere dich am besten. Aber dass immer irgendwie klar ist, dass irgendwas, dass man am Ende was Positives rausziehen kann und nicht, dass wir singen, dass Susi am Ende irgendwie mit ihrer lauten Stimme und ihrem Low IQ und so, dass sie damit irgendwie am Ende dann uns noch sagen wird, was, wie wir unser Leben zu leben haben. Das wäre auch ein scheiß Statement so letztlich.
Ich glaube, das war auch, worauf ich vorhin so ein bisschen hinaus wollte, als ich mich so verheddert habe von wegen, dass man nicht zu viel mischen darf. Ich glaube nämlich, was du gerade gesagt hast, das ist das Gute an The Peak, dass der Song als Statement Ist-Zustand-Beschreibung steht, was ja aber nicht heißt, dass du nicht noch einen anderen Song machen kannst, irgendwann der daran anschließt. Aber wenn man das jetzt vermengen würde und da jetzt reinbringen würde, also so sieht's aus, und es wäre cool, wenn ihr vielleicht XY machen würdet, dann würde irgendwie diese Aussagekraft so ein bisschen abgeschwächt. Und das meinte ich, glaube ich, vorhin damit. Und das ist, glaube ich, nämlich das, was bei The Peak so gut gelungen ist. Einfach dieses, so ist es, Punkt. Und bei Wutbürger ist es eigentlich auch so. Man kann ja dann immer noch was anschließen in Form von einem anderen Song, aber in einem Song so eine Sache klar rauszuarbeiten und dann am Schluss so Punkt, das finde ich eigentlich gut und stimmt, das macht ihr öfter, fällt mir gerade auf. Wenn wir jetzt
so fällt uns aber auch gerade erst so ja, auf.
Das hat sich schon gelohnt, das uns jetzt ist uns alles mal aufgefallen.
Betriebsblind.
Also ich gehe mal nicht davon aus, dass ihr jetzt eine Reihe von Live-Dates droppen könnt, gerade jetzt aktuell. Aber habt ihr irgendwelche Pläne, was jetzt, keine Ahnung, ein Video oder vielleicht auch einfach, dass ihr sagt, nächstes Jahr im April wollen wir mal eine kleine Tour machen oder irgendwie sowas, wo man euch mal live sehen kann oder noch was Neues von euch mitkriegt? Ihr habt, glaube ich, auch überhaupt kein Merch und so ein Zeug?
Merch kommt nächstes Jahr. Wir werden unsere Platte physisch releasen, auf jeden Fall.
Also als Vinyl, genau, ne? Richtig Vinyl.
Genau. Also Stichdatum ist noch nicht klar, aber es wird dann auch so ein bisschen Merch geben. Und ja, es ist ja jetzt gerade irgendwie so nicht so wirklich klar, aber es waren auch 2 Konzerte angesetzt für Ende Februar und eventuell eine kleine Tour, aber in Frankreich im Frühjahr. Mhm. Und alles Weitere wird man dann so auf Social Media irgendwann mitbekommen, wenn es so ein bisschen handfester ist. Aber klar, gerade.
Ja, aber Februar sollte Kiel und Rostock sein. Genau. Aber es ist noch nicht so ganz klar. Auch im Festivals versuchen wir natürlich im Sommer zu spielen. Das ist ja Heimat zu Festivals, wo eins, wo das schon relativ klar ist. Mhm. Aber das ist alles noch nicht so ganz spruchreif. Und das mit der Vinyl hoffen wir, dass das dann auch klappt. Kommt ja drauf an, ob Adele nochmal nachproduziert, ob man dann überhaupt seine Vinyls kriegt als kleine Band. Ne?
Nichts gegen Adele. Die hat immerhin dafür gesorgt, dass es den Random
Button. Den Shuffle-Button.
Genau.
Genau.
Was ich total...
Aber die gibt's immer noch.
Ja, und ich finde es auch irgendwie... weiß ich nicht. Ich habe kurz drüber nachgedacht, also ob ich es richtig verstanden habe. Also wenn ich es richtig verstanden habe, will sie ja quasi den Leuten vorschreiben. Also es wurde dann irgendwann mal gesagt, es ging ihr darum, dass sie nicht einfach in irgendeine Playlist rein möchte. Das heißt, du musstest nach der von ihr vorgefertigten, in der von ihr vorgefertigten Reihenfolge hören. Habe ich es richtig verstanden?
Ja, also das stimmt. Und sie meint halt, dass die Intention des Musikers ja irgendwie sozusagen auch mal sozusagen respektiert werden soll. Diese Menschen machen sich ja nicht jahrelang Gedanken und dann drückt man einfach Shuffle und hört das in einer völlig falschen Reihenfolge. Mhm. Und das Witzige ist, dass sie bei ganz vielen Leuten, die einfach Musik so konsumieren wie Pommes, die haben das erste Mal in ihrem Leben drüber nachgedacht, ach, das ist eine Reihenfolge, ach so, wieso und so. Also das finde ich witzig, weil man merkt, dass dann ganz viele Menschen sich, ach so, das ist ja eine Reihenfolge, das hat ja einen Sinn. So, was ja so Musik-Nerds wie uns natürlich klar ist. Mhm. Aber natürlich Adele merkt man halt dadurch, jeder kennt sie, die hört, bringt einen Song raus, der wird 8 Milliarden Mal gehört. Das ist natürlich schon eine krasse Marktmacht und dann ist halt auch mal so ein Button weg. Aber das war so ihre Idee. Also da finde ich das gar nicht so schlecht. Also ist jetzt nicht meine Lieblingskünstlerin, weil ich auch die ganze Zeit von ihr höre. So, ich höre Deutschlandfunk ziemlich viel und muss dann alles Mögliche wissen. Ja, deswegen, ich höre jetzt auch auf.
Ja, bei Deutschlandfunk kannst du immer wählen zwischen Adele und Lily Among Clouds. Das habe ich so das Gefühl, sind die beiden meistgespieltesten Künstlerinnen. Aber du kannst trotzdem noch skippen, ja? Weil mir ging es nämlich darum, meine erste Idee war, du
hast den Song gar nicht aufhören, also unterbrechen kann.
Genau, weil meine erste Idee war nämlich, ich will mir aber auch nicht sagen lassen, in welche Songs ich wann zu hören habe. Weil es kann ja auch sein, dass ich einfach nur... keine Ahnung, Song 7 hören möchte, weil mir die
genau, das geht, glaube ich.
Ja, gut. Okay, Adele, dann ist alles klar zwischen uns. Ich dachte kurz. Ja. Sonst hätte ich jetzt noch einfach nochmal nachgefragt, ob sie es nicht wieder rückgängig machen kann. Wenn ihr jetzt Konzerte spielen könntet, hättet ihr denn irgendwelche, oder was wäre denn so euer Traum, was mit der Band passiert, oder irgendeine geile Tour, wo ihr sagt, boah, wenn die uns mitnehmen würden, das wäre echt super.
Butch Reds ist einer meiner Lieblingsbands, also das würde ich mega feiern, aber ist natürlich auch völlig utopisch.
Wieso? Ist doch gar nicht utopisch.
Butch Reds wäre ja noch, die spielten im Hafenklang, glaube ich. Also das.
Stimmt.
Also das ist jetzt nicht, ich habe gerade gedacht an Tool.
Eine saucoole Band auf jeden Fall. Ja, ansonsten Sasami, vielleicht wiederum ein bisschen utopischer. Idols ist eine Band, die wir alle mega abfeiern und die wir auch politisch Idols? Sehr cool finden.
Ja.
Findet ihr gut?
Aber das ist nicht.
Kennt ihr schon den neuesten Hit von Idols? Warte mal, ich hab hier was.
Beach.
Nein! Oh nein, sie haben einen Weihnachtssong gemacht, dein Ernst? Ach du Scheiße, Alter. Ihr Verräter!
Haben sie nicht gemacht.
Was ist das denn?
Das ist eine Aufnahme, die ich 2018 am 30. August gemacht habe, als die Idols im Newsline entdeckt.